mein Learning war, ist, dass du Karriere eben ganz schlecht planen kannst. Sondern ich glaube, die Begabung ist, Gelegenheiten zu erkennen. Und zwar die richtigen. Ja? Und ich fand das immer so bemerkenswert. Bei mir in der Generation gab es tatsächlich viele gute Freunde im Studium, die gesagt haben, ich will unbedingt dorthin. Ja? Und diese Frage in 10 Jahren wurde von denen auch immer sehr präzise beantwortet. Und ich habe es eher immer so gehalten wie der Long, der gesagt hat, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren bin.
Das ist nicht die Episodennummer, ganz so weit sind wir noch nicht. Nein, 25.911 Stellen in Deutschland sind unbesetzt, bei denen Online-Marketing-Skills in irgendeiner Art und Weise verlangt werden. Da habe ich mal so ganz flott mal schnell so ein Jobportal angeschmissen und Online-Marketing gesucht und dabei kam eben raus, 25.911 Stellen warten auf Menschen da draußen, die im Online-Marketing Karriere gemacht haben, Karriere machen wollen, vielleicht auch einsteigen wollen. Und genau darüber wollen wir hier heute zu viert sprechen. 4 unterschiedliche Generationen oder 3 Generationen, 4 unterschiedliche Menschen an ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere im Online-Marketing. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wie machst du Karriere? Was sind so die großen Stolpersteine? Was sagen euch Leute, die schon Karriere gemacht haben? Und was erwarten Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere im Online-Marketing stehen? Für alle, die in irgendeiner Art und Weise im Recruiting aktiv sind, ist das natürlich unfassbar spannend. Tja, und damit ihr euch so ein bisschen reinversetzen könnt, erzähle ich euch jetzt zuerst mal, wer ich bin, und dann erzählen euch noch die anderen, wer sie sind. Ich bin die Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin 85er Jahrgang, also klassisch Generation Y. Und ich bin derzeit selbstständig als Content-Marketing-Beraterin. Ich helfe Unternehmen da draußen, ihr Content-Marketing zu optimieren, ihre Marketingstrategie zu verbessern. Und ich bin Trainerin bei der 121 Watt. Und da habe ich zum Beispiel den Long kennengelernt. Zu dem schicke ich euch jetzt.
Genau, hi. Ich bin der Long und bin eben Online-Marketing-Manager bei der 121 Watt. Bin als Trainee auch hier gestartet und hier geblieben. Meine Schwerpunkte im Online-Marketing sind momentan Marketing Automation und Paid Performance. Und das Ziel ist eben auch in diesen Bereichen, mich weiterzubilden und in diese Richtung meine Karriere weiter aufzubauen.
Und dann schicke ich mal weiter. Genau, wir schicken gleich zur nächsten. Ich will nur sagen, Long, du stehst da so ein bisschen zwischen mir, also Generation Y.
Genau.
Und der Folgegeneration, der Generation Z, in der die liebe Eva steckt. Eva, stell du dich doch bitte auch kurz vor.
Genau, hi zusammen, ich bin die Eva. Ich bin genau wie der Long Online-Marketing-Managerin bei der 121 Watt. Ich habe da auch als Trainee gestartet, bin jetzt mittlerweile schon 3 Jahre dabei. Und ich kümmere mich da eigentlich vor allem um E-Mail-Marketing und Content-Marketing. Also ich schreibe unseren Newsletter gemeinsam mit dem Long. Ich mache teilweise auch Social Media und kümmere mich um den Blog. Genau.
Und bei uns
sitzt Last but not least.
Genau.
Ja, bin ich dabei noch als der Oldie der Runde. Generation Z, ich will gar nicht mein Geburtsjahr nennen, sonst werde ich ja direkt irgendwie wegen Arbeit im Alter quasi noch abgeholt irgendwie vom Sozialamt. Also 69er Generation, klassisch in Generation Z, und ich bin Geschäftsführer der 121 Watt, habe eine ganze Menge im Marketing gesehen und freue mich riesig auf diesen Talk zwischen unseren 3 Generationen, die wir dort haben. Und ich finde es total interessant, wenn man sich diese Generation-Definitionen anschaut, weil sie immer ein Stück weit ja auch etwas aussagen, was man vielleicht von der Arbeit so erwartet und von seinem Arbeitsleben. Vielleicht ein bisschen Stereotyp. Und insofern habe ich mich mal auf die Suche begeben und ein bisschen recherchiert, was zum Beispiel über die Generation Z so erzählt wird. Und dann bin ich sehr gespannt, ob wir vielleicht darüber auch so ein bisschen ins Gespräch kommen und wir das jeweils aus unseren Generationswinkeln auch bestätigen können. Also Generation Z von 95 bis 2009. Das heißt, bei euch steht sehr, sehr stark das Thema Freiheit, Gesundheit, Work-Life-Balance im Vordergrund. Genau, entscheidendes Merkmal ist wohl, dass ihr verstanden habt, dass die Träume der älteren Generation nie in Erfüllung gehen können, und deshalb habt ihr keine Träume mehr, sondern seid also sehr sozusagen sicherheitsorientiert. Also es klingt immer sehr charmant, aber wartet ab, bei den anderen wird es noch heftiger. Und ich fand es auch ganz interessant, nur 6% der Generation Z plant, sich tatsächlich selbstständig zu machen. Wichtig sind euch ehrliche und moralisch integre Chefs. Ihr arbeitet gerne in einem traditionellen mittelständischen Unternehmen, ungern in Startups. Also das wird so über euch gesagt. Dann kommen wir mal zur Generation Y. Da fand ich das auch ganz interessant, weil sozusagen die Generation Y als sehr stark angepasst gilt in den Studien, sehr stressgeplagt, konkurrent, ich denke mal, das ist konkurrenzorientiert, was damit gemeint ist, und verunsichert mit einer Tendenz zum Rückzug ins Private. Da musst du auch schmunzeln, in Klammern steht dann Neo-Biedermeier. Und sozusagen, sie haben einen Wunsch nach permanentem Feedback und deshalb werdet ihr auch sozusagen Generation Me genannt. Weil jetzt kommen wir zu meiner Generation, das ist ja auch ganz interessant, das ist ja die erste Generation nach den Babyboomern. Da wird so gesagt, also wir mussten uns quasi noch im Wettbewerb beweisen und sozusagen anderen Generationen gegenüber schauen, dass wir da auch einen Arbeitseinstieg bekommen und sowas. Und wir sind aber auch sozusagen die Generation der Konsumverweigerer. Das heißt also, wir schmücken uns gerne sozusagen mit Lessness wird das auch genannt. Also wir sind stolz darauf, wenig Besitztümer zu haben, ne? Und irgendwie alles sehr, sehr, sehr lean zu haben, zumindest laut Wikipedia. Und wir gelten auch als die Lost Generation der 90er, sind die ersten, bei denen sozusagen massiv die Mutter auch mit arbeiten gegangen ist. Das heißt, wir werden auch häufig als Schlüsselkinder bezeichnet, haben deshalb ein Gefühl der Verlorenheit, aber sind deshalb auch sehr eigenständig geworden. Und aufgewachsen sind wir, und das muss ich tatsächlich bestätigen, mit ganz, ganz wenig Medien. Also Fernsehen gab es eh wenige Fernsehsender. Privates Fernsehen ist ja gerade erst in den 80er Jahren entstanden. Und deshalb waren unsere Hauptmedien Musik und Kinofilme. Und das stimmt auf jeden Fall. So, und jetzt schmeiße ich mal den Ball rüber an die Sarah. Und ich bin sehr gespannt, was sich aus diesen Mini-Definitionen gleich als Gesprächsthema ergibt.
Also was ich super interessant finde, ist das, was du gerade gesagt hast, das Thema Medien. Also ich mit Jahrgang 85 war eine der ersten, die ein eigenes Handy hatte, Stichwort Schlüsselkind. Bei mir waren die Eltern so, lieber vorsichtig sein, und ich war so die erste, die ein Handy hatte. Hab dann festgestellt, dass ein Handy haben zwar toll ist, weil man eigentlich immer telefonieren kann. Ich meine, damals konnten die Dinger ja noch nichts anderes. Was aber auch echt übel ist, dass man auch ständig angerufen werden kann. Das bedeutet, wenn man nicht aufgeräumt hat, kann dann die Mama zurück nach Hause rufen. Und ich finde, man merkt es so ein bisschen, diesen Generationensprung, was so diesen Digital Native, um so ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen, was das angeht. Ich finde nämlich so die Generation Long und Eva, ihr geht ganz anders um mit den digitalen Medien. Ihr seid da viel, viel schneller, was euch natürlich in der Karriere wahnsinnig hilft. Habt ihr da so das Gefühl, dass eure Generation da zumindest der älteren Generation über einen Vorsprung hat?
Also ich glaube, dass eben vor allem im Online-Marketing und besonders dann aber im Social-Media-Marketing das für uns ein ganz großer Vorteil ist, dass wir mit den Plattformen quasi aufgewachsen sind. Einfach weil wir nutzen die auch privat und wir verstehen, wie die quasi funktionieren. Und ich glaube, dass es ganz schwer für Leute ist, die nicht da irgendwie reingeboren sind, zu verstehen, wie funktioniert die Plattform, was wollen die Leute überhaupt auf der Plattform, was suchen die, warum nutzen die. Und klar kann man sich das in Studien und so anschauen, aber ich denke, dass wenn man da selber drin ist und auch selber Inhalte produziert, auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch privat, dass man da ein viel besseres Verständnis für die Zielgruppe eben auch entwickeln kann, was ja im Marketing mega wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es auf die anderen Online-Marketing-Disziplinen auch zutrifft, aber vor allem im Social-Media-Bereich würde ich sagen, dass es ein Vorteil von uns ist, den wir gut nutzen können, wenn wir es richtig machen.
Ich finde, man merkt es, wenn wir in der Redaktionskonferenz sitzen, um den Newsletter der 121 Stunden Newsletter zusammenzustellen. Dann schauen wir natürlich immer, weil wir versprechen euch ja in dem Newsletter immer die Trends, die wichtigsten Neuigkeiten für euch ausfindig zu machen und darüber zu schreiben. Und wenn dann ein Thema vorgestellt wird, sagt die Eva oft, ja, weiß ich schon, da kann ich das und das und das bei Instagram machen. Und ich höre es dann zum ersten Mal und ich so, okay, cool. Ich weiß nicht, wie geht's dir da, Christoph? So das Gefühl, den Anschluss zu haben an die Generation, die nachkommt.
Ja, also gut, der Alexander und ich, wir gehören ja mit sozusagen der ersten Generation der Online-Marketer. Das heißt also, in unserem Berufsleben haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als digital. Also vielleicht sind wir nicht so ganz repräsentativ, aber wenn ich in meinem Freundeskreis mich so umschaue, dann ist das tatsächlich ein massiver Generationenbruch. Ne? Also meine Freunde können zwar alle damit mit dem Handy umgehen, aber ich merke das dann immer, wenn wir dann anfangen, irgendwelche Gesprächsthemen zu haben, dann reden wir manchmal komplett aneinander vorbei, weil wir ein ganz anderes Vokabular auch haben. Und das höchste der Gefühle ist dann vielleicht noch in meinem Freundeskreis Facebook, aber irgendwie weiter geht's dann sowieso nicht. Das ist dann eher dann die Beobachtung der Kinder, die dann Richtung TikTok oder Instagram gehen. Also würde ich auf jeden Fall unterschreiben, das Thema.
Was mich da interessiert, Christoph, wie lange habt ihr jetzt schon die 121 Watt? Also ich glaube, du bist seit 5 Jahren
Ich
dabei.
bin seit 17 dabei, ne? Und ja, Xander und ich machen ja Online-Marketing seit Mitte der 90er Jahre, also wirklich schon echt lang. Quasi die allerersten Züge auch miterlebt. Und die 121 Watt gibt es seit 2008.
Weil mich würde nämlich mal interessieren, ihr habt ja so eine Vogelperspektive. Also in den Seminaren sitzen ja sowohl Trainees als auch wirklich sehr weit fortgeschrittene Online-Marketing-Manager, die einfach mal einen frischen Input wollen. Wie ist da so die Außenperspektive? Wie ist so das Feedback der unterschiedlichen Generationen? Oder auch wie unterschiedlich sprechen die an, zum Beispiel, sage ich mal, auf Seminarbeschreibungen? Also was ist den einzelnen Generationen in Sachen Fortbildung, was ja zur Karriere maßgeblich beiträgt, besonders wichtig? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Also ich glaube, die stärksten Veränderungen hinsichtlich Fortbildung in Bezug auf Digitalisierung haben tatsächlich so die 30, heute 30 bis 40-Jährigen, die vielleicht in dem Glauben in den Job eingestiegen sind, dass man gerade im Marketing noch Karrieren außerhalb des Digitalen machen kann. Und die eben plötzlich feststellen, ne, wir sind jetzt seit 3, 4 Jahren, haben wir deutlich mehr Digital Advertising Spendings auch in Deutschland als in der Klassik. Dass sie merken, dass eigentlich die Klassik in vielen Bereichen nicht mehr so zukunftsfähig ist, zumindest mit den Skills, die damals auch an den Hochschulen vermittelt wurden, sondern dass ja selbst im TV immer mehr ja, durch Addressable TV und solche Tendenzen plötzlich man mit eben digitalen Know-how nur noch weiterkommt. Also das heißt, wir haben also ganz, ganz viele Leute, die jetzt sagen, ach, ich hatte da eigentlich nie Bock drauf, aber jetzt muss ich mal. Ne? Also dass wir sozusagen der Klassiker. Und dann, nur wie die Eva schon sagte, kommen halt die jüngeren Leute, die halt dann schon gerade im Social-Media-Bereich unglaublich viel Vorwissen mitbringen und sagen, ja, ich mache das schon lange, auch für meine Firma, aber auch privat. Und dann die Älteren, die haben dann teilweise noch nicht einmal ein Instagram-Profil. Und für die ist das dann eben blanke Theorie, wenn man da auf dem Seminar dann was zeigt.
Was ich ganz interessant finde, Long, du hast ja ein Traineeship gemacht als Online-Marketing-Manager. Das heißt, oder Digital-Marketing-Manager, ich weiß gar nicht, wie es genau genannt wird. Das heißt, du hast dich ja ganz aktiv für eine Karriere im Online-Marketing entschieden. Was waren so für dich die Beweggründe, wenn man jetzt mal so auch aus Recruiting-Perspektive draufschaut, wo ja wahrscheinlich viele unserer Zuhörer auch aktiv sind? Was hat dich angesprochen an dem Berufsbild und was hat dich vielleicht auch an der 121 Watt angesprochen? Also vielleicht ist das auch was man so ein bisschen transportieren oder drüber transportieren kann, worum geht's der Generation, die jetzt nachkommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Master studiert, also BWL studiert und hatte einen Schwerpunkt im Marketing und Services. Und da habe ich einfach schon festgestellt, dass ich zwar in die Richtung Marketing selbst gehen möchte, aber es war noch nie so wirklich klar, dass es Online-Marketing sein soll. Aber man merkt natürlich so mit der Zeit, in der man aufwächst, auch mit den ganzen Social Media, was einem einfach gefällt. Und dann man hat irgendwie so diese Affinität in Sachen Social Media entdeckt und weiß, dass man immer mehr drin sieht. Auch so E-Commerce-Unternehmen werden immer mehr. Und man merkt so, dass so ein Trend sich langsam entwickelt und möchte da irgendwie dabei sein und weiß auch einfach von vielen Sachen, die man dann vielleicht an der Universität hört, die immer auch noch nicht so krass etabliert sind. Ich meine, Online-Marketing, es gab keine Vorlesung nur Online-Marketing, sondern vielleicht mal Konsumentenverhalten und sonst was. Aber überall war immer so ein bisschen was dabei. Und das hat dann erstmal so das Interesse in mir geweckt, als ich dann eben die Ausschreibung von der Stelle gesehen habe, warum mich dann eben diese Weiterbildung zum Certified Digital Marketing Manager so interessiert hat, war auch eigentlich diese Aussage, dass man eben damit erstmal die Grundlagen allgemein von Online-Marketing kennenlernt. Ich meine, wir haben so viele verschiedene Kategorien wie Content-Marketing, SEO, SEA, Social Media, E-Mail-Marketing, wie Eva gemeint hat. Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein guter Startpunkt, erstmal die Grundlagen überall zu schaffen, um mich dann eben später zu entscheiden, welche Richtung ich mich noch weiterentwickeln möchte. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass dieses Performance-Marketing das ist, was mich am meisten interessiert. Und darauf möchte ich dann eben weiter auch aufbauen. Ich denke, deshalb war auch die Weiterbildung eine richtig gute Entscheidung.
Long, direkt noch eine Frage an dich. Ich wurde immer so in meinen allerersten Bewerbungsgesprächen gefragt, Herr Röck, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Ich finde das immer ganz interessant. Bei uns war das damals so Mitte der 90er Jahre, als wir alle Examen gemacht haben. Da gab es eigentlich drei drei Karrierewege in der BWL, die irgendwie ja anstrebsam waren. Das war einmal, wirst du Berater, ja, oder Banken waren ganz hoch im Kurs. So irgendwie damals noch Dresdner Bank, die ja dann irgendwie in der Commerzbank aufgegangen ist, und Deutsche Bank waren so die wichtigsten Banken, wo man gerne hingegangen ist, oder dann Investmentbanking. Das waren so die Bankkarriere. Und als letztes, ja, du kannst auch in eine Marketingagentur gehen, aber da wirst du ausgebeutet. Das war immer sozusagen der Disclaimer. Was war denn, oder Eva, auch bei dir, ne, was waren in euren Generationen so die Top-Arbeitgeber, als ihr fertig wart mit einem Studium? Also gab es da auch so Branchen, wo er gesagt hat, oder wo eure Generation, eure Mitkommilitonen gesagt haben, Mensch, da müssen wir hin, das wäre richtig erstrebenswert. Eva, magst du kurz?
Ja, gerne. Also bei mir war es tatsächlich jetzt nicht Online-Marketing, aber Marketing. Das war so das Coolste, was man machen konnte irgendwie. Also wenn man im Studium sich mit den anderen unterhalten hat und gefragt sich, ja, was wollt ihr mal so machen, dann kam fast immer, Marketing, das wäre schon mega cool. Ich kann es nicht genau erklären, weil ich finde es ja auch so, also mir ging es damals genauso. Ich habe Kommunikation studiert, also eigentlich gar nicht BWL, und wir hatten eigentlich auch kein Marketing in der Uni, das kam nie dran, aber trotzdem war es immer so, das wollte jeder machen. Und im Endeffekt sind, glaube ich, auch, also ich habe nicht mehr mit allen Kontakt, aber viele, die ich aus dem Studium noch kenne, sind im Marketing gelandet tatsächlich. Ansonsten war da nicht viel übrig. Also Radio und Fernsehen waren auch noch ein Thema. Aber Marketing war einfach so das Nonplusultra irgendwie.
Bei uns, wenn man im Studium gesagt hat, ja, Marketing finde ich total cool, dann wurde man zum Teil also auch schräg angeguckt, so nach dem Motto, ach, da überzeugst du Leute vom Kauf von Produkten, die sie eigentlich nicht kaufen wollen. Also es hatte so ein bisschen, also wie es ja auch dann eingangs so in dieser Generation X dann charakteristisch war, so etwas Verruchtes, so nach dem Motto, das ist eigentlich nicht ganz ganz integer, was du da machst, sondern die Leute sollen doch eigentlich unbiased bleiben. Das scheint bei euch gar kein Thema mehr zu sein, oder?
Nee, bei mir war es also ganz anders eigentlich. Ich finde, Marketing war so der Schwerpunkt, der als einfach angesehen wurde, weil dort die besseren Noten gab. Also waren da teilweise einfach die Leute, die nicht so viel lernen wollten und einfach nur irgendwie das Studium bestehen wollten, mit dabei. Okay. Und sonst gab es eben, ich fand, bei uns war Beratung sehr gut. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch in meiner Freundesgruppe, aber Beratung war so das, was man erreichen wollte. Es wurde nur darüber gesprochen, welche Tier 1, Tier 2 Beratungen es gibt, wie bereitest du dich momentan auf die Gespräche vor und so weiter, hast du Cases, Case Studies und so weiter und so fort. Das war so irgendwie dieses Top 1 Wunsch, was alle erreichen wollten.
Und wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt beide mal so euren Freundeskreis anguckt, sind die Erwartungen an die ersten Jobs in Erfüllung gegangen, oder sagt ihr, boah, das ist eher schwierig gewesen, was wir da für Erwartungen hatten an die Jobs?
Also bei mir ist es so wirklich unterschiedlich. Also sehr viele haben schon teilweise 2 bis 3 Mal den Job schon gewechselt.
Okay.
Oder es gibt wirklich die sind zufrieden und die sind auch immer noch bei dem, mit dem sie gestartet sind. Ich würde sagen 50-50. Aber es gibt schon viele, die 2-3 Mal gewechselt sind. Eben von Beratung zu Marketing zu Sales. Also wirklich am Ausprobieren eher.
Und gibt es da irgendwelche Gründe, warum die wechseln? Du sagst, das ist so der
Hauptgrund. Ich glaube, man hat sich einfach am Anfang etwas anderes vorgestellt oder ist dann doch nicht mit der Situation zufrieden. Ich glaube, in Beratung ist das Klassische, man dachte, es ist cool und so weiter, und dann ist der Workload doch zu viel, wenn sich dann die Arbeitsstunden Richtung 60, 70 Stunden Wochen entwickeln und man merkt, es fehlt einem die Zeit für sich selbst, dann macht man schon mal so eine Karriereentscheidung und sagt, okay, ich mache doch mal was anderes.
Okay.
Ich finde, das ist was ich sehr stark merke, so an der nachkommenden Generation. Als ich eingestiegen bin, gab es überall noch die Assessment Center in x Runden, wo du dich x-fach darauf vorbereiten musstest und wo du von Runde zu Runde gezittert hast. Und heute gibt es Schnellbewerbungen. Heute gibt es Schnellbewerbungen ohne Anschreiben, ohne alles. Und ich glaube, das zeigt nicht nur logischerweise die Verhältnisse so von Angebot und Nachfrage, sondern auch, was die neue Generation bereit ist, für einen Job zu tun. Sie eben nicht mehr wochenlang auf Assessment Center vorbereiten, Probearbeiten unbezahlt und lauter solche Geschichten. Das glaube ich, damit kriegst du heute so einfach keine Mitarbeiter mehr. So hat sich das einfach verändert. Ich weiß nicht, wie es bei euch damals war, Christoph. Also ich bin aus dieser Zeit der Assessment Center, dieser grauenvollen Zeit, in den Job-Einstieg.
Ich habe ja quasi zweimal sozusagen so Situationen erlebt. Einmal tatsächlich 95, wo von Internet noch überhaupt nicht die Rede war. Da habe ich mich dann entschieden zu promovieren, bin also an der Uni weitergeblieben. Aber wenn ich da sozusagen auf meine Peers gucke, dann war das tatsächlich so. Ne? Also ganz, ganz viel so Assessment Center, aber auch sozusagen wirklich ganz klare Ideen, wo man eben Karriere machen möchte. Dann gab es so eine goldene Regel, im Minimum 2 Jahre, vorher darfst du nicht wechseln, bitte beiß die Zähne zusammen und dann möglichst der nächste Job, wenn du schon nach 2 Jahren wechselst, muss aber sitzen. Ja? Und man musste ganz schön kämpfen, ja? um da tatsächlich dann gut unterzukommen. Und dann gab es so einen Bruch Ende der 90er Jahre, ne, mit einem neuen Markt, wo plötzlich Beratertum vollkommen out war. Das waren eigentlich so die Uncoolen. Und dann ging das eigentlich ja wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Generation Y rein, wo plötzlich so eben Startup das neue Ethos war. Ne? Und du musst doch Unternehmer sein. Ne? Und dann haben auch zeitlang ganz viele Berater wieder umgesattelt und sind in Startups gegangen, bis dann der neue Markt zusammengebrochen ist und deren Aktienoptionen nichts mehr wert waren. Ne? Jetzt ein bisschen in Stereotypen gesprochen. Das heißt aber, da hat sich enorm in dieser Zeit was gedreht, ne? Also wo dann man schon merkte, boah, das Digitale kommt aber mit Macht, hatte dann nochmal einen Rückschlag, und dann waren plötzlich, würde ich sagen, so 10 Jahre lang locker eben die Beratungen überhaupt nicht mehr so omnipräsent, ne? Also vielleicht noch sozusagen Investmentbanker, weil man da auch noch schnell sehr weit kommen konnte, und man da noch ein Stück weit auch von den Startups und dem Boom dort profitieren konnte. Aber jetzt scheint es wieder anders zu sein, ne? Long, zumindest bei euch in der Generation.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Jetzt nochmal die Frage, in 10 Jahren, wo wollt ihr denn da sein? Gibt es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, ja, nee, also das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, da arbeite ich drauf hin. Karrieretechnisch, Familie, in meinem Gesamtzustand.
Also bei mir ist es so, dass quasi eigentlich genau das zutrifft, was du vorhin erzählt hast über die Generation Z. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich nie behaupten, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen wollen würde. Also das wäre jetzt nie mein Ziel. Ich hoffe einfach, dass ich noch in verschiedenen Unternehmen und auch verschiedenen Unternehmensformen einfach noch voll viele Erfahrungen sammeln kann. Ich würde schon gern mal in einer richtigen Agentur arbeiten, einfach um zu sehen, wie das ist, und auch sehr gern mal in einem großen Konzern. Ich habe jetzt nicht wirklich ein Ziel, wo ich stehen will, aber ich habe so Etappen, die ich gerne halt nochmal machen würde, wenn sich das irgendwie ergibt. Genau.
Okay. Ich hoffe, das sieht jetzt kein Recruiter hier.
Keine Angst, ich bleibe noch ein bisschen bei euch. Mir gefällt's.
Long, wie sieht es bei dir aus? Also ganz ehrlich, ne?
Also ja, überhaupt nicht schlimm. Also bei mir sieht es ganz gut. Anders aus. Also wobei die Eigenschaften von Generation, was war das, Z schon eher zugestimmt haben als Generation Y bei mir. Es ist bei mir schon so, dass ich
eher... Der Grenze.
Ja, genau, ich bin genau bei der Grenze, deshalb wahrscheinlich teils. Ich muss schon sagen, dass ich schon immer so diesen Traum im Hinterkopf behalte, noch irgendwann irgendwie selbstständig zu werden. Wie es aussieht, in welcher Form... Genau, das weiß ich leider nicht. Und einzuschätzen, wo ich genau bin in 10 Jahren, finde ich immer schwer. Ich weiß nicht mal wahrscheinlich, wo ich in 3 Jahren oder 5 Jahren bin. Deshalb einfach offen sein für das, was kommt, würde ich sagen.
Sarah, wie war das bei dir?
Der Einstieg oder die in 10 Jahren?
Beide.
Einstieg war tatsächlich gar nicht geplant. Bei mir war das damals, so wie ihr gesagt habt, im Studium irgendwas mit Marketing, war bei mir irgendwas mit Medien. Und da bin ich klassisch dann in die Richtung bin ich gegangen. Ich habe schon im ersten Semester meine Praktika beim Radio gemacht. Ich war beim Fernsehen, bei ProSieben, da waren die großen Namen interessant. Bei den großen Namen Praktika gemacht und bin dann eben auch im Radio eingestiegen, war Antenne Bayern damals, und habe dort als Nachrichtenredakteurin gearbeitet und habe dann aber, und das glaube ich passt jetzt so ein bisschen, wie hast du es genannt, Neo-Biedermeier, das war so die Zeit ohne feste Verträge, du warst dann sogenannter fester Freier und wurde dann so von Jahr zu Jahr verlängert und du wusstest am Anfang des vorherigen Monats nicht, wie sehen die Schichten im nächsten Monat aus? Also sprich, wie sieht mein Gehaltszettel aus? Und das war was, wo ich dann für mich festgestellt habe, damit kann ich nicht leben. Das passt nicht zu dem, zu dem, wie ich mein Leben sehe. Also zum Thema Neo wieder mal, also irgendwann mal Familie haben, irgendwann mal sesshaft Herr werden. Ich war da in den Anfang 20 irgendwie um den Dreh. Und bin dann mit dem, was ich konnte, sprich Redaktionsjournalismus, bin ich in ein Unternehmen gegangen und habe da eine Redaktion aufgebaut. Und wenn du im Unternehmen schreibst, kommst du relativ schnell ans Content Marketing. So bin ich zum Marketing gekommen, weil mir klar war, ich sitze hier nicht, wie beim Radio, da machst du Content des Contents wegen. Und im Unternehmen machst du Content, damit am Ende des Tages damit Geld verdient wird. Und da bin ich dann ganz schnell richtig tief eingestiegen ins Marketing. Mich haben die Mechanismen interessiert. Ich war wahnsinnig interessiert daran, wie kann ich aus dem, was ich eh schon kann, wie kann ich da dazu beitragen, diese Wertschöpfungskette eines Unternehmens zu befüllen und mitzutragen. Und so bin ich dann tief ins Content-Marketing eingestiegen. Und dann bei der 121 Watt über den Certified Digital Marketing Manager, mir dachte ich, es gibt ja nicht nur Content-Marketing, da draußen gibt es ja so viel mehr. Ich will das alles wissen. Und mich hat im Prinzip, hab nicht ich mich fürs Marketing entschieden, sondern das Marketing hat sich für mich entschieden, glaube ich. Und so bin ich da gelandet. Und ich gehöre aber so zu der, glaube ich, zu dieser Frauengeneration, die jetzt eben sagt, ich bin Frau und ich bin's gerne und ich bin Frau und will nicht mehr die Kaffeebringende Bienchen sein, sondern ich will Karriere machen. Und das habe ich im Unternehmen gemacht, habe dann eine Leitungsfunktion aufgestiegen. Und das hat sich dann nicht mehr so einfach dargestellt, dort weiterzukommen, nachdem ich Mutter war. Und ich habe 3 Monate Pause gemacht und danach hat es sich ein bisschen schwieriger gestaltet. Und ich habe gesagt, ich kann das. Und ich lasse mir von niemandem sagen, ich kann es nicht und habe mich selbstständig gemacht. Und das bin ich jetzt seit 3 Jahren. Und das war die einzige Motivation, zu sagen, ich lasse mir nicht sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich habe es nie bereut. Und wenn du mich jetzt fragst, wo stehe ich in 10 Jahren, im Prinzip mit meinem Unternehmen einfach weiterhin erfolgreich sein und Zeit für meine Familie haben, weil ich einfach sage, man kann alles haben und ich sehe es überhaupt nicht ein, dass ich nur Kind oder nur Karriere haben kann. Und im Moment sieht es so aus, als würde das funktionieren und das ist das, wo es, was ich in 10 Jahren, in 10 Jahren will ich zurückschauen und will sagen, es hat funktioniert und genauso habe ich es gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen,
also gab es bei dir vorher gar nicht diesen Wunsch, selbstständig zu werden, sondern es kam dann einfach wirklich aus der Situation heraus.
Es kam aus der Situation, dass ich, damals habe ich gehört, wie stellst du dir es vor, in Teilzeit Führungskraft zu sein? Und ich hatte damals angekündigt, ich möchte auf 30 Stunden zurückkommen. Und wie stellst du dir das vor, in Teilzeit Führungskraft zu sein? Und ich sage, ganz klare Situation. Entweder das funktioniert oder ich kann damit nicht leben. Und dann war so Schulterzucken und dann habe ich so, gut, ich kann's, dann mache ich es halt allein. Und dann kam Corona. Wenn ich mitten in die Pandemie habe ich mich selbstständig gemacht. Und da, da war die 121 Watt dann mein großer Anker damals als Referentin. Das war so der erste Fixpunkt und von da ab ging es dann so. Da bin ich gesprungen und die erste Insel wart ihr, auf der ich gelandet bin. Ja. Aber Christoph, viel interessanter ist, was ist bei dir in 10 Jahren, finde ich. Das ist so. Schau erst mal zurück.
Ich hatte mir jetzt erhofft, dass du gesagt hast, was war bei dir vor 10 Jahren. Aber in 10 Jahren ist ja eine entsetzliche Perspektive.
Nee, ich finde, mich interessiert vielleicht auch noch die 10 Jahre zuvor tatsächlich. Also, weil ich weiß ja die Stationen, die du gemacht hast. Und ich finde, das sind beeindruckende Stationen, wo man hinkommen möchte im Online-Marketing. Vielleicht 10 Jahre zurück.
Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt so Unternehmen und sozusagen meine einzelnen Themen dann nennen soll. Aber ich hätte gesagt, was mein Learning war, ist, dass du Karriere eben ganz schlecht planen kannst. Sondern ich glaube, die Begabung ist, Gelegenheiten zu erkennen. Und zwar die richtigen. Ja? Und ich fand das immer so bemerkenswert. Bei mir in der Generation gab es tatsächlich viele gute Freunde im Studium, die gesagt haben, ich will unbedingt dorthin. Ja, und diese Frage in 10 Jahren wurde von denen auch immer sehr präzise beantwortet. Und ich habe es eher immer so gehalten wie der Long, der gesagt hat, boah, ich habe keine Ahnung, wo ich in 10 Jahren bin. Ja, aber sozusagen, ich möchte weiterkommen und möchte mich eben weiterentwickeln. Und dann gab es bestimmte Dinge, die sich ergeben haben, eben sozusagen meine Liebe für das Digital-Marketing, die habe ich halt schon am Ende meines Studiums, Anfang der Promotion entdeckt, bin dem Thema treu geblieben und habe dann eben versucht, in das Unternehmen im Bereich Internet der damaligen Zeit zu gelangen und das war damals Bertelsmann. Und so bin ich dann, hatte ich mich dann auch beworben, bin da ins Trainee-Programm reingekommen. Und das war so eigentlich mein Paradeeinstieg in das digitale Thema. Und fortan war eigentlich meine Karriere eher von Zufällen geprägt. Ne? Bis hin jetzt, wie ich hier bei der 121 Watt gelandet bin. Ich habe den Xander irgendwann mal kennengelernt, Anfang der Nullerjahre. Und dann sind wir uns, wie das so ist, immer mal wieder irgendwie auf der Dimexco und auf irgendwelchen Kongressen über den Weg gelaufen, haben mal ein Bier zusammen getrunken. Und bei irgendeinem Abendessen haben wir uns mal über den Weiterbildungsmarkt unterhalten. Und dann fand ich das eigentlich so spannend, dass ich dann ihn mal vor ein paar Jahren angesprochen hatte und gefragt habe, hey, ich würde gerne bei euch mal Seminare halten. Wäre das nicht was für mich? Und dann habe ich so angeguckt und meinte, nee, ich will eigentlich mit dir mich über ein ganz anderes Thema unterhalten. Ich brauche einen Mitgesellschafter. Und so ist das gekommen, reiner Zufall. Wenn ich nicht gefragt hätte, würde ich wahrscheinlich heute irgendwo ganz woanders auf der Welt. Und so ist das diverse Male passiert, dass man irgendwie, ja, ich habe mich auch einmal erfolglos selbstständig gemacht. Da war dann die Wirtschaftskrise 2007, die uns in die Finanzierung reingerannt ist und wo wir die Finanzierung unseres kleinen Startups nicht hinbekommen haben. Reiner Zufall. Ne? Und wenn wir uns wahrscheinlich ein Jahr vorher irgendwie versucht hätten, selbstständig zu machen, hätte das alles gut geklappt. Und dann kam ein Ex-Chef auf mich zu, ein ganz lieber Mensch, und hat gesagt, Christoph, ich brauche dringend Hilfe, kannst du nicht. Und so bin ich dann zu Affiliate gekommen. Also insofern, das sind mein Learning ist immer, ich glaube, was einem total hilft im Digital Marketing, ist so ein bisschen, wie wir das immer nennen, so T-shaped zu sein. Das heißt, immer ein Thema vielleicht in die Tiefe zu können, aber dann auf jeden Fall alle anderen Bereiche so ein bisschen mit abdenken und mitdenken zu können. Weil man sozusagen ja viele Dinge dann auch durch Transferwissen auch relativ leicht sich aneignen kann, wenn man ein Thema mal in der Tiefe durchdrungen hat. Und also da möglichst breit zu bleiben, breites Netzwerk zu haben und dann durchaus ja die Gelegenheiten, die einem sich bieten in unserem Job. Ja, also seit Anbeginn an sind die Jobs spärlich gesät und es gibt eben großen Bedarf an den Kompetenzen, die wir alle haben. Dann die Gelegenheiten erkennen und die richtigen ergreifen, nicht die falschen. Also ich habe auch durchaus ein, zwei Mal daneben gelegen, weil auch eine Insolvenz mitgemacht, nicht als Geschäftsführer, sondern eben eine Ebene drunter. Das muss ich jetzt nicht nochmal erleben, aber da steckst du ja vorher nicht drin. Da hat ein Headhunter angerufen und hat gemeint, ja, Chief Digital Officer, wie wär's denn? Ich so, ja, hört sich toll an, wollte schon immer mal ein Konsumentenprodukt machen, im E-Commerce arbeiten. Und dann ist die Firma leider in sehr schwieriges Fahrwasser geraten und ohne, dass man da sozusagen wirklich selbst noch was retten konnte, ne? Weil es einfach so ein großer Tanker war, dass man den einfach dann nicht mehr so einfach umsetzen kann. Aber sowas gehört dann dazu und dann darf man, glaube ich, die Nerven nicht verlieren. Und weil die Angebote kommen ja immer dann, wenn man sie nicht braucht. Ne? Und wenn man sie braucht, hat man so das Gefühl, es kommt kein Angebot. Ne? Aber dann ergeben sich wieder Zufälle und dann geht es doch irgendwie weiter.
Ja, total. Also ich habe eine Situation, wo ich davor bewahrt wurde, mich falsch zu entscheiden. Ich habe damals als ich schon in dem Unternehmen war, ein Angebot von Agentur bekommen. Eine Digitalagentur als Content Creatorin. Und das war wirklich attraktiv und wir sind uns am Ende nicht einig geworden über wenige tausend Euro pro Jahr, aber ich war da dickköpfig und dachte, nee, das sehe ich nicht ein. Entweder die nehmen mich zu dem Preis, den ich wert bin, oder ich gehe nicht. Und dann haben die gesagt, ja, sorry, das ist das Budget, tut uns leid, wir hätten dich gerne, oder dann nicht. Und am Ende hat sich rausgestellt, dass das Beste war, was mir passieren konnte, dass ich nicht in der Content-Creation-Schiene geblieben bin, weil das Online-Marketing einfach so viel diverser ist. Das, was du gerade gesagt hast, ich finde es so schön, wie sich der Markt entwickelt. Man sieht auch in den Unternehmen, finde ich, viel mehr jetzt, dass diese Silos aufgebrochen werden, dass die Disziplinen besser zusammenarbeiten. Und dass die Leute auch anfangen, sich mehr zu spezialisieren. Also ich finde so diesen klassischen, den Online-Marketing-Manager, der das ganze Online-Marketing macht, das ist aus meiner Perspektive, ist das eine überholte Position. Die sollte es, hoffentlich gibt es die bald so nicht mehr, dass einer für alles verantwortlich ist.
Gibt es noch in ganz vielen Unternehmen, ne? Im B2B-Bereich sozusagen der Standard. Genau, und die haben natürlich dann ein Riesenthema, weil eben diese Themen so spezifisch werden, dass man eben dann auch vielleicht gar nicht mehr den Dienstleister versteht, der einem dann hilft, ne? Man sich da dann vielleicht blind auf die verlassen muss. Aber Eva Long, habt ihr irgendwelche Fragen an uns zu unseren Karrierewegen?
Ich habe tatsächlich eine Frage, die brennt mir irgendwie schon den ganzen Tag unter den Nägeln. wenn ich meinen Freunden, die mit Online-Marketing nichts am Hut haben, so erzähle, dass ich Online-Marketing mache und vor allem, wenn ich dann sage, ich mache E-Mail-Marketing, dann kommt immer so, okay. Also ich glaube, Leute denken an Spam, wenn ich sowas erzähle. Und jetzt ist es ja so, dass in meiner Generation trotzdem alle relativ, wie sagt man jetzt, die kennen sich mit dem Internet aus und die wissen, wie es läuft, aber trotzdem reagieren die so. Und mich würde das mega interessieren, wie das bei euch früher war, vor allem bei dir, Christoph, weil du ja direkt auch beim Marketing dann eingestiegen bist. Was haben die Leute gesagt, wenn du denen erzählt hast, du machst Marketing? Auch mit, weil du ja vorhin noch erzählt hast, dass Marketing eher so das Ding war, Du willst den Leuten was verkaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen.
Genau, also das war so Anfang der 90er, ne, mit dann sozusagen um die Jahrtausendwende hat sich das geändert, weil plötzlich sozusagen da es eben diese Startups gab, die dann eben mega erfolgreich waren, alle sprachen von einer Zeitenwende und alle Firmen müssten sich sozusagen darauf einstellen, was ja sozusagen in the long run auch total gestimmt hat. Da ist das dann auch ein Stück weit salonfähiger geworden. Ne? Aber zu dem Thema Internet-Marketing beziehungsweise Online-Marketing und wie hast du das verkauft oder warum hat das E-Mail-Marketing so einen schlechten Ruf? Da würde ich immer sagen, also die meisten Leute konnten am Anfang nicht so viel damit anfangen, wussten nicht, was das ist. Ich glaube, da ist heute ein viel höheres Verständnis oder größeres Verständnis dafür da. Und früher war es tatsächlich so, in den Nullerjahren und 90er und auch jetzt in den 10er-Jahren war natürlich E-Mail-Marketing auch echt immer viel mit Spam. Ja, gab es auch viel Affiliate-Marketing, E-Mailer, die dann also Millionen von E-Mails rausgehauen haben. Aber wie in allen Disziplinen wird das ja alles ein bisschen erwachsener und seriöser. Das E-Mail-Marketing, sozusagen die klassischen Spammer, die haben nicht mehr so den Boom, wie sie das nochmal früher hatten. Und bei mir war es aber immer so, dass das interessanteste Gespräch, was ich immer geführt habe, war mit meinen Eltern, die eigentlich die Firmen nie kannten, bei denen ich gearbeitet habe. Und dann waren die total happy, dass ich bei diesem einen E-Commerce-Geschäft gelandet bin, denn das war mal eine Marke, die gab es schon sehr lange oder gibt es auch heute noch übrigens. Also ist nicht untergegangen durch die Insolvenz oder eher saniert worden. Da waren die total glücklich, dass der Sohn endlich bei einem seriösen Unternehmen gelandet ist. Und da ist denen echt eine Welt zusammengebrochen. Mein Sohn, Christoph, geh wieder zu den anderen Firmen, die wir nicht kennen, die sind irgendwie stabiler. da habt ihr, glaube ich, einen enormen Vorteil in eurer Generation, dass ihr gar nicht mehr für die Anerkennung des digitalen Marketings zu kämpfen müsst, sondern vielleicht nur noch für Einzeldisziplinen,
ja, die Anerkennung. Ich finde, was noch so gängig ist, dass wirklich noch nicht so ganz klar ist, was Online-Marketing genau ist. Oder auch als ich angefangen habe, nach einem Job zu suchen, gab es echt viele Stellen. Es war einfach Online-Marketing-Manager und dann werden da einfach Punkt für Punkt alles aufgezählt. SEA, SEO, Social Media. Ja. Wie ist das gemeint? Ich glaube, das ist auch noch nicht so ganz klar. Es wird, glaube ich, langsam besser. Aber wenn ich auch meinen Freunden erzähle, ich arbeite im Online-Marketing, heißt es, okay, was machst du genau? Kümmerst du dich um die Website? Postest du Sachen? Das ist so sind, glaube ich, die ersten Assoziationen mit Online-Marketing und dann musst du schon tiefer ins Thema reingehen.
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen, das hattet ihr ja einklingen lassen, an unserer Hochschulsituation, ne, dass Hochschulen sich wahnsinnig schwer tun, entsprechende Hochschulprofessoren oder Trainer zu bekommen, Lehrer zu bekommen, Assistenten zu bekommen, die tief in diesem Thema drin sind. Das Online-Marketing ist ja enorm praxisorientiert. Du musst die Tools aus der Anwendung kennen, um vernünftig drüber reden zu können. Und das läuft so ein bisschen diametral zu unserem Hochschulsystem, die ja sozusagen zumindest an den Universitäten sehr aus dem Wissenschaftlichen kommen. Und dann die Leute oder die Professoren, die da sozusagen den Hochschulkarrierepfad gegangen sind, halt nicht zwingend als Online-Marketing-Manager mal gearbeitet haben müssen. Mhm. Und das führt dazu, dass natürlich, wenn dann Leute über Online-Marketing reden, das noch nicht sehr ausdifferenziert ist, sondern einfach gesagt wird, Leute, macht halt Online-Marketing und alles, aber die Leute nicht wissen, okay, das ist eigentlich, könnte man ein SEO-Studium machen, ne? Zumindest ist also ein sehr ausführliches Thema, ne? Und dass man eben nicht so oft da mit einer Stunde die Woche irgendwie abfrühstücken kann, genauso mit Analytics, ne? Web-Analyse und solchen Themen.
Ich habe das oft bei mir im Seminar, ich spreche über den Sales Funnel und über AIDA, dass ich immer mal wieder bekomme ich den Kommentar, boah, wir hatten das während dem Studium schon und irgendwie ist das nie so richtig hängen geblieben, aber jetzt habe ich es verstanden. Wenn man dann halt mal wirklich Praxisbeispiele hernimmt und sagt, das ist genau das, was dieses theoretische Modell umgesetzt bedeutet, da merkt man schon, dass diese Brücke schon zumindest zu der höheren Bildung ziemlich auseinandergeht zu dem, was man in der Praxis dann tatsächlich wirklich aktiv anwenden kann. Ja. Mich würde so zum Abschluss noch eine Frage an euch alle interessieren. Und zwar, die Frage stelle ich euch allen, wenn ihr jemanden empfehlen, Tipps geben müsstet zum Start im Online-Marketing, was wäre es? Also Long, Eva, was würdet ihr, wenn du jetzt zum Beispiel das ist ein kleiner Cousin oder sowas, der sagt, ich würde gerne einsteigen, was würdest du dem sagen? Welche Schritte sollte er gehen und welche Fehler sollte er vermeiden, die du vielleicht gemacht hast oder auch gesehen hast, dass die anderen machen?
Long. Also so aus meiner Erfahrung würde ich einfach als erstes sagen, such dir einen Einstieg, wo du auch die Möglichkeiten hast, mehr auszuprobieren. Wie gesagt, nicht nur einfach, du steigst ein und machst irgendwie nur Social Media, weil es kann auch sein, dass natürlich SEO dir liegt oder so. Ich weiß, als ich noch eingestiegen bin, mir war nicht so ganz klar, welche der Marketing-Säulen oder Online-Marketing-Säulen mir am besten liegt, was mich am meisten interessiert. Deshalb auf jeden Fall die Möglichkeit suchen, einfach alle Bereiche zumindest etwas kennenzulernen, etwas zu lernen und auch einfach die Möglichkeit im Unternehmen zu haben, in diesen Bereichen sich weiterzubilden. Ich glaube, das sind so die zwei Punkte, also die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden und auch die Möglichkeit zu haben, alles auszuprobieren in diesen Bereichen.
Eva, was würdest du jemandem raten, so, der sagt, Eva, wie ist es, wie komme ich rein ins Online-Marketing, auf was muss ich aufpassen?
Also ich würde prinzipiell sagen, einfach machen. Ich finde, ich würde ähnliche Sachen sagen wie Long. Ich finde, also dadurch, wir haben ja unseren Trainee gemacht und hatten dadurch auch die Möglichkeit, in alle Bereiche so mal reinzugucken. Das ist eine mega gute Möglichkeit und viele Unternehmen bieten ja auch sowas an, dass man ein Traineeship macht und dann nicht nur eine Sache lernt, zum Beispiel nicht nur SEO, sondern in alle Säulen mal reingucken kann. Und selbst wenn man noch kein Vorwissen hat, also als ich zu 121 Watt gekommen bin, wusste ich noch gar nichts. aber ja, man lernt so viel so schnell dazu und es ist ja auch eine so schnelllebige Branche. So, es gibt jeden Tag irgendeine neue Neuigkeit, irgendein neues Tool, eine neue Version, ein neues Update und man kann da sehr gut quasi reinkommen, wenn man sich einfach immer diese Neuigkeiten anschaut. Und man muss einfach eine Firma finden, denke ich, wo man sich wohlfühlt, wo man als Trainee vielleicht einsteigen kann. Und dann muss man einfach am Ball bleiben und immer auch gewillt sein, neue Sachen zu lernen und immer hinterher. Das ist sehr wichtig, denke ich. Aber ansonsten einfach offen dafür sein und einfach starten.
Ich glaube, man braucht auch diese Mentalität einfach im Online-Marketing, einfach Neues zu testen, offen zu bleiben und einfach auszuprobieren und zu schauen, was gut funktioniert und was nicht. Ja.
Christoph, was würdest du jemandem raten, der schon im Online-Marketing aktiv ist, der sagt, ich will mir eine richtige Karriere etablieren? Was würdest du dem raten?
Also ich glaube, es ist fast gleich wie die Frage oder die Antwort zu deiner Frage zum Jobeinstieg. Also ich finde, all das, was er gesagt hat, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich überlegt, wie kann ich mich jetzt auf Online-Marketing am besten vorbereiten, würde ich immer sagen, selber machen. Ja, also eigenen Blog aufsetzen, mal einen Tracking-Code einbinden, mal selber in sozialen Medien aktiv sein, da vielleicht auch mal ein bisschen analytischer drauf gucken, warum vielleicht bestimmte Posts mehr geshared werden von einem, warum bestimmte Posts weniger. Und das ist das Tolle an unserem Online-Marketing, dass man das ja auch quasi amateurhaft machen kann. Also das ist ein Riesenfortschritt zu früher, wo man eben mal eine Einzelseite bei Spiegel eben nicht so einfach als Amateur machen konnte. Aber eine Google-Anzeige kann man immer mal schalten und einen Post auf Instagram oder in TikTok, kleines TikTok-Video zu posten, das funktioniert. Und über diese Erfahrung bekommt man so viel mehr Gefühl für das Thema, als wenn man es jetzt so irgendwie abstrakt lernt. Zweite Empfehlung ist, ich glaube, was wir so häufig dann auch bei Bewerbungsgesprächen feststellen, ist, dass die Leute totale Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden, was das Gehalt anbelangt. Und ich finde immer, wir zahlen gut, aber wenn wir so das Gefühl haben, wir unterhalten uns zu lange über das Gehalt für jetzt ein Trainee, ja, wir wissen, wir sind vollkommen in der Branche üblichen Gehaltlevel, aber es gibt Leute, die halt dann versuchen, da was rauszufahren. Dann denk ich mir immer, Mensch, das ist der falsche Ansatz. Ich finde, beim ersten Job, den man macht, geht es nicht ums Gehalt, sondern geht es um sozusagen den möglichst guten, breiten Jobeinstieg in ein Thema. Und das können einige Firmen einen sehr gut bieten. Ich glaube, auch Agenturen sind extrem prädestiniert dafür, die das seriös nehmen. Die haben ja auch häufig mehrere Disziplinen, in die man dann tief eintauchen kann. Und das wäre mir deutlich mehr wert als jetzt 300 Euro mehr auf dem Konto am Ende des Monats oder weniger. Und in der Folge würde ich dann eben mir dann schon anschauen, wenn ich die nächsten Karriereschritte mache, dann würde ich immer sagen, komm, also mit einem Karriereschritt und einem Unternehmenswechsel von einem Unternehmen, in dem ich mich sehr wohlfühle, das vorausgesetzt, muss auch ein ordentlicher Gehaltssprung und auch ein Sprung in der Verantwortung einhergehen. Also dann würde ich schon so ein bisschen drauf achten auf das Thema und mich da nicht unter Wert verkaufen, aber für den allerersten Schritt wäre so meine Empfehlung, da 12 gerade sein lassen, wie das einigermaßen passt, man das Gefühl hat, man kann, kommt da gut über die Runden und muss jetzt nicht am Hungertuch nagen, das sollte man natürlich auch nicht, dann wäre mir das, was da auf dem Gehaltszettel steht, erstmal wurscht.
Weil du Agentur und Unternehmen angesprochen hast, wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt schon in der Agentur, siehst du die Agentur als guten Platz im Online-Marketing Karriere zu machen oder sagst du, für eine gute Karriere im Online-Marketing, wo am Ende ein guter Titel steht und ein gutes Gehalt, braucht es beide Welten? Wie siehst du das da?
Also ich glaube, wenn du in der Agentur angefangen hast, ist es elementar wichtig, einmal die Fronten gewechselt zu haben, um auch mal sozusagen das gesamte Thema vom Kunden aus zu sehen. Dann zurückzukommen in der Agentur ist, glaube ich, sensationell, weil dann hast du sozusagen beide Sichten, sozusagen dein Leben lang in der Agentur, muss man wollen, ne? Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen für geboren sein, aber ich würde immer sagen, komm nach 3, 4, 5 Jahren spätestens, dann schau doch mal, dass du zum echt coolen Kunden gehst, dann kann man sowieso Geschäftsmodelle vielleicht auch im digitalen Bereich aus der Agenturperspektive ganz gut einschätzen, weiß, worauf man sich einlässt. Und dann dort die Meriten sich zu verdienen, vielleicht dort 1 oder 2 Karriereschritte zu machen, um dann wieder zurück in die Beratung oder in die Agentur zu gehen. Das sind dann, glaube ich, die Königswege, ne? Und sozusagen dort quasi die Perspektiven mal zu wechseln. Genauso umgekehrt, wenn ich in einer Firma anfange, ist es durchaus nicht falsch, auch zu sagen, jetzt gehe ich mal von einer Firma raus in eine Agentur und schaue mir das Ganze mal nicht nur bezogen auf mein eigenes Geschäftsmodell an, sondern schauen wir mal andere Kundenmodelle an und was die für besondere Herausforderungen im Online-Marketing haben.
Vielen Dank für die schöne Runde, die wir hier hatten. Und ich glaube, alle da draußen, die jetzt so ein bisschen so Inspiration fürs neue Jahr, für die eigene Karriere bekommen haben, der Wechsel dürfte so schwer nicht fallen zu guten anderen Stellen, weil wir schlagen jetzt mal den Bogen zum Beginn dieser Episode. 25.911 Stellen da draußen sind noch zu besetzen, die Online-Marketing-Skills erfordern. Wenn ihr sagt, ja, Online-Marketing ist mein Ding, ich bin voll drin, oder ja, da würde ich auch gerne rein, dann habe ich einen guten Einstieg für euch, und zwar, das ist unser 121-Stunden-Talk. Heute hatten wir eine kleine Special Edition, wo wir uns einfach das Thema Karriere ein bisschen genauer angeschaut haben, aber wir interviewen für euch regelmäßig Experten aus dem Online-Marketing und fragen sie zu den wichtigsten Trends, den wichtigsten Basics, zu allem, was du in Sachen Online-Marketing so wissen musst. Deswegen, gute Nachricht für dich, du kannst uns auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren oder eben auch auf YouTube. Hat dir diese Episode gefallen oder auch eine der anderen Episoden, vorzugsweise alle Episoden, dann bewerte uns doch bitte mit 5 Sternen. Wir würden uns wahnsinnig freuen und sagen dir viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß für deine Karriere im Online-Marketing.